Naja, und wenn er schon so sagt, also was mir daran auffällt, was er zur Globalisierung, hast du ja ein paar Bemerkungen gemacht, aber das als Desiderat anzumelden, was hier, dass das hier vernachlässigt worden wäre, das kommt ja wie mit der Selbstverständlichkeit daher, na da dran wäre doch was anders rausgekommen und das hätte auch wohl die Urteile hier irgendwie relativiert. Zumindest der Möglichkeit nach, so ungefähr, das wären doch Umstände, die man bei dem, was man kritisieren will, zu berücksichtigen hätte. Und da wird das, was er jetzt ausgeführt hat, naja, Globalisierung ist das, was hier kritisiert worden ist im Weltmaßstab. Als Konkurrenz auch noch zwischen den Nationen, nicht nur innerhalb einer Nation als sozusagen Sachzwang des kapitalistischen Wachstums, sondern zwischen den Nationen als deren Konkurrenz, wer bringt das wir am besten hin? Also von wegen, das Schlagwort Globalisierung ändert an den Urteilen irgendwas. Umgekehrt, von dem, was hier erzählt worden ist, aus, stellt sich Globalisierung, dieses Schlagwort in Anführungszeichen, als eine Riesenparteinahme für das ganze Zeug raus, und zwar mit dem Argument, weil es weltweit ist, ist man zu dem genötigt. Ist man zu dieser Sorte Konkurrenz genötigt, also, und das erklären Sie auch Ihrem Volk, wenn die Nation nicht wächst, und das macht sie heute gleich im Weltmaßstab, dann habt auch ihr keinen Arbeitsplatz, und darum geht es ja wohl. Das ist die eine Seite.
Es ging ja darum, Konkurrenz und Globalisierung, da gibt es ja nicht nur Verlierer. Ich meine, deswegen wird ein Euro wird ja auch wertvoller, weil durch die Konkurrenz insgesamt, also das ist ja die globale Wertschöpfung auch mehr. Man kann es ja nicht nur immer von einer Seite erzählen.
Ja, aber was willst du denn mit dem starken Euro, wenn er in den Taschen der Leute weniger wird? Das ist doch was anderes, die Stabilität oder Nichtstabilität einer Währung, was weiß ich, weil das Kapital so rechnet und weil das Finanzkapital sich drauf stürzt und das, was dann die Leute davon haben. Die Gleichung, die haben Sie uns damals schon erzählen wollen. Starke D-Mark ist doch wohl das, was hier der Mensch als Interesse haben muss, weil es ist sein Wohlstand. Das ist erstmal der Wohlstand der Nation und derjenigen, die in ihr verdienen und über den Reichtum überhaupt verfügen. Und dann den Leuten zu erzählen, aber ihr könnt nach Italien fahren und ist der Kaffee glatt billiger als hier. Als ob das der ganze Zweck und Ertrag damals der starken D-Mark oder heute des Euro wäre. Ich wollte übrigens zu der anderen Seite noch was sagen, weil du vermisst hast, hier wird übers Finanzkapital und seine Blasen und so weiter nicht geredet. So defensiv täte ich das nicht behandeln, wie er das beantwortet hat. Wenn du es schon anführst, dann täte ich aber sagen, ja, das Auffällige am ganzen finanzkapitalistischen Zirkus ist doch, dass er glatt Auswirkungen noch auf dieses Verhältnis hat. Dass er glatt zum Motor gemacht wird dafür, das war übrigens neulich, war mal ein Vortrag der Art, man erklärt mal, was hat Finanzkrise mit Verarmung zu tun. Dass wenn es bloß wäre, na, da ist Reichtum mal von denen hochspekuliert und dann wieder durchgestrichen worden, da könnte einem völlig wurscht sein. Dass es aber dann erstens Vernichtung von Reichtumspotenzen, also von Mitteln, ist Brachlegen von Arbeitskraft, dann Angriffe auf den Lohn und so weiter. Das ist doch die viel wichtigere Seite davon. Und insofern ist es ein Unterfall oder eine Spitze von dem, was er hier erläutert hat. Also wie gesagt, es war nicht Thema, aber das kann man auf jeden Fall schon davon sagen. Wenn es Thema wird, dann kann man nicht sagen, da ist bloß was verbraten worden und der Mittelstand verliert seine schönen Einkommen. Täte ich mal sagen, da sieht man mal, wie es ums Geld steht. Kaum legt man es auf die Bank, verspekulieren die es. Das ist doch auch ein Urteil drüber. Gleichzeitig heißt, der Staat hat sozialstaatlich an den Leuten zu sparen und er muss die überhaupt wieder brauchbarer machen. Für den Zirkus, wo gleichzeitig die Spargroschen vernichtet werden. sind doch alles solche Urteile, die man da mal fällen kann.
Können Sie vielleicht noch was sagen zur Schweiz, wie die Schweiz das hinbringt? Einerseits ist bei der Schweiz zum Beispiel die Armutsgrenze bei also 60% vom Durchschnittseinkommen bei 2600 Franken, während in Deutschland ist es bei 900 Franken. Gleichzeitig gibt es so Studien über die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern, wo die Schweiz eines der besten Länder in der Welt ist, ich glaube auf Platz 3 oder so, während Deutschland eben auf Platz 7 oder Platz 10 kommt. Also die Armutsgrenze ist wesentlich höher in der Schweiz, gleichzeitig ist die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich besser. Woran liegt das? Wie bringt die Schweiz das hin? Weil die können ja das scheinbar gute Wettbewerbsfähigkeit herstellen, ohne dass sie die Leute so extrem ausbeuten. Oder zur Ausbeutung neigen.
Ohne dass sie das so, ne?
Also ohne dass sie jetzt so extrem zur Ausbeutung freigeben, weil sonst würden sie ja selbst so eine Armutsgrenze hinkriegen.
Ungefähr übers Maß rechten, was die da gut hinbringen könnten. Es ist doch auffällig, dass es ihnen erstmal in einem Gegensatz gestellt wird. Das, was der Staat sagt, was er sich die Wirkungen der Nützlichkeit, also der Lohnkosten, der Lohnnebenkosten, in Lohnnebenkosten liegt es ja sogar als Rechnung vor, die Staatslasten sozusagen für die Verwaltung der Sozialfälle rückbezogen drauf, wie steht es denn im Verhältnis zur Wettbewerbsfähigkeit? Immer als das sind Extrakosten, wie wenn es gar keine normalen, die zum Lohnarbeiter sich erhalten, irgendwie mit dazugehören und der Staat regelt so, sondern immer als Extra-Ding, was gar nicht für den Gebrauch nützlich ist, sondern noch dazukommt, als vom Staat drauf getan. So, und so wird es heutzutage sowieso immer als Problemfall, als tendenziell zu hoch, als Vorsicht, hier leidet die Wettbewerbsfähigkeit. Naja, und also ist es ein Hebel für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Es ist nicht der einzige, weil der andere ist, welche Produktivität bringt das Kapital von sich aus hin. Sind die beiden...
Strategische Positionierung und so weiter.
Ja, das gibt es alles, aber auch dann muss ich sagen, also die Sachen, die ich hier ausgeführt habe, die sprechen ja sowieso nicht dafür, dass es ein bestimmtes Maß gibt. Von dann ist jetzt die Armut endgültig mal nützlich fürs Kapital. Das ist das, was man treffen muss. Und dann geht's auch. Und die Wettbewerbsfähigkeit, dann steht sie sicher. Erstmal, ja, das finde ich überhaupt kein erstrebenswertes Ziel. Das mag ja sein, dass in der Schweiz jetzt irgendwie festgestellt wird, dass da die Mindestlohnabteilung, die es vielleicht gibt, oder die Armutsgrenze, die sie definieren, höher ist als hier. Und dass die Schweizer Wirtschaft auch noch wettbewerbsfähig ist. Jetzt will ich aber sagen, das ist doch schon irgendwie eine Sorte Umgang mit den ganzen Mitteln und Quellen des wirtschaftlichen Reichtums Wettbewerbsfähigkeit für Geld macht. Da ist von vornherein auch in der Schweiz wegen mir auf einem höheren Niveau als hier, das tröstet mich aber nicht, überhaupt eben wieder alles negativ abhängig gemacht. Vor allem eben der Lohn, die Reproduktionsnotwendigkeiten der Leute, davon, dass auf diese Art und Weise ein Kapitalgewinn und Wachstum zustande kommt. Dagegen steht auch im Schweizer Franken, stehen die Lebensbedürfnisse erstmal negativ und sind nicht Zweck des Produzierens. Wachstum von Geldgrößen, aber im internationalen Vergleich schon. Dem wird also das ganze Wirtschaften da auch irgendwie unterworfen. Da kann ich dann trotzdem nichts dran finden, dass, wenn wir jetzt einen neuen Vergleich eröffnen, ich habe versucht die ganze Zeit über, mit welcher Sorte Vergleich kommen denn eigentlich welche Relativierungen und welche affirmativen Urteile zustande. Jetzt können wir einen neuen machen und da heißt, gut, Deutschland steht schlecht da, aber die Schweiz besser. Ja, aber nach Kriterien, die ich überhaupt gar nicht teile, sondern die ich hier heute mal kritisiert haben wollte. Ich kann dazu ansonsten gar nichts erläutern, außer dass ich meine, das ist auch in der Schweiz und auf höherem Niveau kritikabel, die ganzen Lebens- und Reproduktionsumstände der Leute davon abhängig zu machen, dass kapitalistisches Wachstum zustande kommt, weil das überhaupt nur zu haben ist auf ihre Kosten. Fertig. Kommt keine Schweizer Besonderheit vor, ich weiß, aber es ist auch, weil das Allgemeine daran die Gemeinheit des Verhältnisses eigentlich beinhaltet. Gibt es noch was, aber jetzt nicht Italien oder so.
Ja, und vor allen Dingen bitte keine Einseitigkeiten. Wenn man schon sagt, und die Schweiz, aber sozialstaatlich ein anderes Niveau, dann muss man auch ergänzen, und die Schweiz kennt alle Umstände des Umgangs mit ausländischen Arbeitskräften, mit all diese Formen mitten im Sozialstaat Arbeitsverhältnisse zu stiften, zu erhalten, zu regeln, die gleich das alles auch mit unterlaufen, was da als schönes Sozialstaatsniveau angeblich gesamtnational gilt. Also auch da sind sie keine Besonderheit, sondern fallen unter das, was heißt, zum Sozialstaat gehört immer dazu, dass in ihm eine riesige Masse von gar nicht nach diesen Gesichtspunkten eines konsolidierten Anspruchsniveaus organisierten Arbeitsverhältnissen. Es fällt mir auch zur Globalisierung noch ein, wenn man immer sagt, die ist so ein Sachzwang, die ist eine Freiheit des Kapitals, also der Unternehmen, sich an Arbeitskräften dort zu bedienen, wo sie für sie passend sind, und alle sowohl positiven wie negativen Bedingungen auswärts auszunutzen. Und da gehört billige Arbeitskraft, die sich gleich gar nicht an einem Sozialstaatsniveau hierzulande misst, mit dazu. Und kaum machen sie es, heißt Globalisierung ist ein Sachzwang. Das gilt jetzt auch als Konkurrenzmaßstab für Arbeitskräfte hierzulande, dass sie sich vergleichen lassen müssen mit Polen, mit was weiß ich was und am Ende noch mit Negern, obwohl sie die gar nicht sehen und zu spüren kriegen, sie sie aber trotzdem. Nämlich über Daimler, BMW und so weiter und so fort, eben die internationalen Multis, die diesen Vergleich mit ihnen anstellen.
Mini-Bemerkung. Ich kam zu dem Schluss bei dem ersten Teil, dass dieses Wort Prekariat oder prekäre Lage, die für die Ausnahmen oder Leute wie ich bin Frau, ich habe einen Migranten-Hintergrund, ich habe allein ein Kind, was noch? Ach, ich bin auch alt jetzt. Aber na jetzt ernst, ich komme zu dem Schluss, dass das Prekäre, dass jeder, der in Arbeit ist, also ein Lohnarbeiter, ist prekär. Das ist eine prekäre Lage. Ja. Weil wegen der Abhängigkeit kann das Kapital sagen, ja, heute ja, morgen nein, oder jetzt wirst du ausgesorgt und so weiter, weil so wird es normalerweise so besprochen, dieses Prekäre, das sind die Leute am Rande irgendwie, die fast über die Klippe fallen und so. Aber das ganze System des Lohnarbeits ist eine sehr prekäre Sache und das ist die Normalität.
Ja, also das war auch ungefähr das gemeint. Man kann nicht bestreiten, dass an Prekariat im Sinne der Erscheinung auch was dran ist. Das ist eben jede Menge, das ist ja der Erfolg auch dieser Reformen an der Front, dass es jede Menge Arbeitsverhältnisse gibt, die sozusagen im Vergleich mit welchen, die sonst hier mal normal, gängig oder weiter verbreitet waren, die Leute tatsächlich nochmal in schlechtere Lagen stellen. Der Grund ist aber klar. Lohnarbeit ist prekär. Das ist überhaupt die grundsätzliche, die allgemeine Form der Armut, die Leute, die ganzen, die über die Mittel und Quellen des gesellschaftlichen Reichtums verfügen, dazu befähigt, dann tausend und einen Gesichtspunkt erpresserisch gegen das eigene Interesse geltend zu machen. Also gerade das ganze Ensemble, wenn man es dann sich vereinigt, Frau, Alt, Kind, ne, geschieden, keine Ahnung. Aber das alles als Kriterien dann eben geltend zu machen und so, wenn sich der Staat dann darum kümmert, dafür müssen die Leute tauglich gemacht werden für diese Sorte Ansprüche des Kapitals, dann kommen eben Existenzen raus, die sind halt das neue Prekariat. Klar ist deren Leben total prekär, aber ansonsten stimmt es total zu sagen, das Prekäre überhaupt, der allgemeine Grund dafür, ist die Lohnarbeit im Kapitalismus und wie die nützlich für die Fortschritte des Reichtums ist. Wow. Genau das wollte ich Ihnen nicht erzählt haben.
Gegenargumente. Ein interessierter Kreis von Studenten macht nicht nur solche größeren Veranstaltungen mit Vortrag und Diskussion, sondern im Wesentlichen machen wir während dem Semester einen laufenden Termin jede Woche zu aktuellen Themen des Zeitgeschehens. Wer sich dafür interessiert, der kann im Internet alle Infos finden. www.gegenargumente.de steht auch auf allen diesen kostenlosen Zeitungen drauf oder auf einem Flugblatt, falls noch eins da liegt.